Reklame.
Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Reklame. Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Es ist der 8. September 2025. Ihr hört die allererste Folge Moon Talk der Saison 2025 in der NFL. Das ist Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger, und mit Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, Woche 1 liegt hinter uns. Immer eine ganz besondere Woche. Ich habe gestern, ich war ja in München im Doppelpass und dann nach Hause und wirklich quasi straight zum Kickoff nach Hause gekommen. Schnell noch beim Späti ein Bierchen geholt, damit man es auch zelebrieren kann. Und das, ich war wirklich, ich war richtig hibbelig, ich war richtig aufgeregt.
Ja, ja, Woche 1 ist, also für mich ist immer so eine Mischung aus genau dem Gefühl, was du gerade beschrieben hast, und dann dieses, du weißt, du wirst erstmal überfordert sein. Weil halt einfach so viel auf dich einprasselt und wir ja mit sehr wenig Datenpunkten erstmal arbeiten. Aber ich bin jetzt schon, ich habe vom Gefühl her, ich glaube, ich habe jetzt 6 Spiele durch insgesamt. Ich habe so das Gefühl, ich bin auf einem guten Weg.
Ja, ich habe ein gutes Gefühl bei meiner Prognose, ehrlicherweise. Also vieles hat sich,
welche genau?
Hat sich jetzt schon bestätigt.
Welche genau?
Werde ich erwähnen, natürlich.
Ich habe ein paar, die ich tatsächlich, mein Super Bowl-Pick ist Bills over Packers. Das sieht jetzt nicht ganz schlecht aus nach Woche 1.
Also das sieht wirklich gut aus, aber da habe ich ja schon gesagt, du hast wirklich Glück mit diesen Packers.
Das stimmt.
Mit diesem
das
Trade stimmt. gehabt und die Defense, darüber sprechen wir gleich auch noch. Mhm. Ja, ja, man sieht, wo die Reise hingehen kann. Aber ich glaube, so bei so ein paar Sachen, wo wir auch unterschiedlicher Meinung waren und vor allem, wir sprechen über jedes Spiel, über drei ausführlicher, so wie ihr das gewohnt seid bei uns im Moon Talk. Aber nach Woche 1 muss man kurz ein bisschen darüber sprechen, was gab es so für Überraschungen. Ich finde, grundsätzlich war das eine Woche 1. Also es gab schon Jahre, wo wir hier am Montag nach Woche 1 saßen und uns gefragt haben, warum machen wir diese ganze Vorbereitung? Warum machen wir diese ganzen Division Previews? Warum machen wir eine Prognose, wenn alles dann doch ganz anders kommt? Diese Woche, ich finde, vieles ist ungefähr so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Es gab jetzt nicht die Mega-Monster-Upsets. Und was ich übrigens, was ich während der Spiele auch schon gedacht habe, ich finde es krass und also vor allem finde ich es schön, jedes Team konnte doch planmäßig mit ihrem Starting Quarterback in die Saison gehen. Wir hatten die letzten Jahre immer jemanden, der sich in Woche 1 verletzt hat oder schon vor der Saison verletzt hat.
Ja.
Dieses Jahr waren alle fit und ja, natürlich gab es auch in Woche 1 wieder ein paar Verletzungen, aber jetzt kein Franchise-definierender Spieler, der jetzt nach Woche 1 schon irgendwie eine ganz schwere Verletzung hat. Also das muss man vielleicht auch mal erwähnen, dass wir da relativ glimpflich durchgekommen sind. Aber zum Thema Überraschung, also ich finde fast die größte Überraschung war schon in der Nacht von Freitag auf Samstag, dass die Chargers die Chiefs geschlagen haben.
Wie sie auch geschlagen haben, ein Stück weit. Also das war ja, die Sorge für mich auch bei den Chargers war, die gehen jetzt gehen sie so richtig run-heavy und du hast ein Team, das irgendwie dann halt, jetzt haben sie den Running Back hochgedraftet, sie haben den Guard, war ihr Top-Free-Agent-Signing, der Run-Blocking-Guard auch noch mit Micah Becken, jetzt gehen sie halt all in ins Run-Game und die Realität war einfach, sie waren super pass-heavy, also das ganze Spiel über, bei Early Down, spät im Spiel, als sie das Spiel verwalten wollten oder die Führung verwalten wollten, waren sie immer noch pass-heavy, was genau der richtige Ansatz war, weil das eine, was die Chiefs gut gemacht haben defensiv, war den Run zu stoppen und dahinter waren riesige Lücken.
Die Secondary war so weich. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders ausdrücken sollte. Also wirklich so viel Separation immer zu den, so ein Sicherheitsabstand zu den Receivern gehalten. Also wie oft Justin Herbert einfach natürlich musst du erstmal als Quarterback dann auch die Spieler sehen und die Entscheidung treffen und den Ball vernünftig dahin bringen. Das macht dann einen Top-5-Quarterback in der NFL aber auch, wie er. Mhm. Aber wie oft der einfach offene Receiver hatte, die er relativ entspannt, ja, also problemlos anwerfen konnte.
Wenig Pass-Rush halt auch. Also das war ja ein, ja, Riesenproblem für Kansas City. Die haben halt so wenig Druck gemacht, dass natürlich auch mehr
nur
Zeit dann da war. Ja, wenn dann
in
nur
der zweiten
Blitzing,
Halbzeit
der zweiten
haben sie dann mehr geblitzt. Dann wurde es auch manchmal ein bisschen schwieriger für Justin Herbert in der Pocket. Mhm. Aber der Foreman-Pass-Rush war wirklich schwach. Und er, ehrlicherweise, ist ja gar nicht die, für mich zumindest, nicht die große Überraschung, dass die Chargers gut sind, sondern eher, wie enttäuschend die Chiefs vor allem offensiv und eben auch defensiv aussahen. Das ist eher, das war für mich die größere Überraschung.
Ja, absolut. Also wird sicher auch ein beliebtes Overreaction-Thema sein. Wir werden über die Chiefs jetzt heute nicht ausführlich sprechen, weil wir haben kommende Woche ja schon Chiefs-Eagles Super Bowl Rematch. Da reden wir natürlich in der Preview am Donnerstag.
Muss man sich steigern aus Chiefs-Perspektive.
Da muss man sich deutlich steigern. Aber ja, ich fand es insgesamt auch klar, du hast, dann fehlen deine beiden Top-Receiver. Also Worthy verletzt sich ja beim ersten Drive und Rashee Rice sowieso nicht dabei. Das sind natürlich Punkte.
Ja.
Aber es waren halt auch viele der gleichen Probleme wie letztes Jahr insgesamt.
Das Spiel war, ich habe dir das auch direkt geschrieben, nachdem ich mir das angeschaut habe. Das Spiel fühlte sich an wie ein Preseason-Spiel, aber mit zwei Elite-Quarterbacks in Topform.
Das stimmt,
gefühlt, also auch bei den Chargers waren ja einige, einige individuelle Fehler auch, was die Playmaker angeht oder generell einfach sloppy Plays teilweise. Aber Justin Herbert und Patrick Mahomes waren halt so gut, dass dieses Spiel halt trotzdem echt unterhaltsam war. Also da war wieder so viel Mahomes-Magic dabei. Justin Herbert mit einem super Spiel.
Ja.
Deswegen war es am Ende ein gutes Spiel, aber trotzdem die Chiefs ja schon eher einer der Verlierer aus Woche 1.
Mhm.
Das war für dich so die große Überraschung?
Ich wollte gerade sagen, du hast so schön positiv eigentlich angefangen mit den Chargers, aber klar, für dich die Überraschung und auch, finde ich, die größte Überraschung noch, was die Chiefs gemacht haben. Ich habe auch eine negative Überraschung und das sind für mich die Bengals. Und die Bengals gewinnen zwar dieses Spiel am Ende gegen Cleveland, aber wir haben jetzt seit Wochen, wenn man irgendwie auf die Bengals geguckt hat, gab es eigentlich zwei Themen. Trey Hendrickson und wir dürfen nicht wieder einen Saisonstart verschlafen. Und da war Burrow endlich ja mal fit. Das hatten sie ja eigentlich nie die letzten Jahre in der Saisonvorbereitung, dass er durchgehend fit war. Sie haben die Starter so viel wie noch nie in der Preseason spielen lassen. Dann kommen sie sogar raus gegen die Browns mit einem echt überraschenden ersten Drive. Under Center, Play Action, viel Run Game. Eigentlich nicht so Bengals typisch. Bewegen den Ball auch echt souverän. Und das war's im Prinzip. Also sie scoren und danach haben sie eigentlich am Boden gar nichts mehr gemacht. Im Passing Game haben zu keinem Zeitpunkt Chase und Higgins ins Rollen gebracht. Browns haben das in Coverage super gespielt, absolut. Aber ich fand, das war enttäuschend aus Bengals Sicht in einem Spiel, in dem sie letztlich dann gar keinen Plan B danach hatten, nach diesem ersten Drive, wo ihr eigentlich auch du in einem Matchup weißt, was du von den Browns bekommst. Und dann, wie gesagt, sie gewinnen zwar, aber nur, weil die Browns es ihnen herschenken. Wir haben einen verschossenen Extrapunkt von Cleveland, ein verschossenes Field Goal aus quasi Extrapunkt-Distanz. Wir sprechen ja am Ende über ein Ein-Punkte-Spiel, ne? Das ist nur für den Hinterkopf. Also zweimal, wo der Kicker, wo das Special Team Punkte liegen lässt. Zwei Interceptions jeweils von Drops der Receiver. Also wo Flacco den Ball zum Receiver wirft, der kann er nicht handeln. Ball geht in die Luft und die Bengals fangen ihn teilweise auch spektakulär ab. Du hast einen Turnover on Downs, wo erst Fannin bei Third Down den Ball fallen lässt und dann Judy bei Fourth Down den Ball fallen lässt. Also vor allem in der zweiten Hälfte waren die Browns besser. Die Bengals hatten in der zweiten Hälfte offensiv Total Yards insgesamt 7. 7 Total Yards. Das sind die wenigsten in der zweiten Hälfte für das Siegerteam in den letzten 25 Jahren. Die Browns haben ein besseres Spiel gemacht. Die Bengals gewinnen das. Und dann sagt man sich jetzt wahrscheinlich auch, ja gut, Mund abputzen. Immerhin haben wir nicht gegen die Patriots letztes Jahr Woche 1 verloren. Aber das war weit, 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 weit weg von dem, was vor allem offensiv von den Bengals gebraucht werden wird.
Und es sind die Browns gewesen. Die Browns, wo wir händeringend nach Siegen gesucht haben, als wir die Saison durchgetippt haben. Und jetzt waren sie gegen die Bengals nah dran. Ich meine, das ist so ein Team, wo ich mich irgendwie bestätigt fühle, dass es vielleicht eine sehr schwierige Saison werden könnte. Weil,
ja, wenn die Offense nicht deutlich besser wird, auf jeden Fall. Aber da bin ich zum Beispiel Overreaction-mäßig noch ein gutes Stück weit weg, weil ich davon ausgehe, dass die Offense sich noch deutlich steigert.
Da bin ich nah dran, weil ich halt vorher schon deutlich kritischer war und skeptischer war und sie wieder keine, oder zumindest zeitweise keine gute Protection hatten für Joe Burrow und dass dann die Offense einfach auf sehr, sehr wackeligen Füßen steht. Und ich glaube, das wird eine ganz schwere Saison für die Bengals. Aber lass uns mal ausführlicher über das Sunday Night Game sprechen. weil, ey, das war jetzt schon wahrscheinlich, müssen wir uns merken, das war jetzt schon ein Alltimer, das war jetzt schon eines der besten Spiele der kompletten NFL-Saison. Und es ist ja auch nicht überraschend, es sind zwei der besten Teams, die hier direkt aufeinandertreffen. Es könnte easy ein AFC-Championship-Game sein. Und dann war es halt auch noch ein ultra dramatisches Spiel zwischen den Buffalo Bills und den Baltimore Ravens. Es war das MVP-Duell zwischen Lamar Jackson und Josh Allen. Und falls ihr neu in der NFL seid, kann ja sein, dass diese Saison ein paar neue Leute mit dazukommen, die gesagt haben, okay, ich habe jetzt vielleicht ein paar Mal Super Bowl geguckt, aber jetzt gucke ich wirklich jede Saison. Dann erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch direkt Downset Talk hört. Aber dieses Spiel ist der Grund, warum man bei Ravens in großen Spielen einfach skeptisch sein muss. Das haben wir die letzten Jahre immer wieder erlebt. Die Baltimore Ravens führen vor dem vierten Viertel oder als das vierte Viertel losging mit 34-19. 9 Minuten vor Ende hat man immer noch 15 Punkte Vorsprung und Ballbesitz. Mit unter 2 Minuten ist zwar dieser Vorsprung schon auf 2 Punkte geschmolzen, aber man ist immer noch vorne. Du kannst dieses Spiel in keinem Fall verlieren. Aber Baltimore Ravens schaffen es mal wieder, so ein Spiel, ein Spitzenspiel, ein Topspiel, wo sie 3 Viertel die bessere Mannschaft waren, zu verlieren. Am Ende ist es ein mega Comeback von den Buffalo Bills, die das gewinnen mit 41-40.
Ist ja wirklich, du musst eigentlich bei dem Spiel fast, bei dem, was du gerade schon angefangen hast zu erzählen, anfangen mit eben diesem vierten Viertel und was da alles passiert ist. Also zum einen erstmal kann mir niemand erzählen, dass wir da nicht die beiden derzeit besten Quarterbacks in der NFL gesehen haben.
Brutal. Also,
ja, es gibt auch einen Justin Herbert, es gibt einen Patrick Mahomes, es gibt einen Joe Burrow, aber das sind für mich 1 und 2 in der NFL aktuell. Ja. Und also um das auch nochmal aufzugreifen, du hast den langen Touchdown-Run von Derrick Henry im vierten Viertel. Ja. Nachdem die Ravens eine 40-25-Führung hatten, sie haben davor an verschiedenen Punkten im Spiel 20-10 geführt. Sie haben im dritten Viertel 27-13 geführt. Sie haben Ende des dritten Viertels 34-19 geführt. Das dürfen sie einfach nicht abgeben. Das darf ihnen nicht passieren. Und klar ist natürlich, du hast Turning Points in dem Spiel, du hast kritische Momente, der Fumble von Henry, klar.
Ja.
Das war einer davon. Aber es waren zum einen insgesamt diese letzten 3 Drives von den Ravens. Du hast 2-mal 3-and-out, wo ich auch ehrlich sage, ja, das sagt sich leicht im Nachhinein, aber bei diesem Play, bei dieser Entscheidung, bei dem letzten Fourth Down, da war 4. und 3 an der eigenen 38. So wie das Spiel da schon lief, da waren die Bills ja schon ganz zurückgekommen, da war es ja schon ein super enges Spiel. Und so wie Josh Allen heiß gelaufen war, da gehört der Ball in Lamar Jacksons Hände, in meinen Augen, um das Spiel zu gewinnen. Und nicht aus Ravens Sicht mit nochmal 1,5 Minuten auf der Uhr in Josh Allens Hände, weil der hat es dann gewonnen. Also es gab schon so diese Knackpunktmomente, aber es war so, das müssen sie einfach besser verwaltet kriegen. Und ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da sind wir eigentlich schon in der Analyse, ist für mich, die Bills haben bis auf diesen einen Run von Derrick Henry, haben die Bills in der zweiten Hälfte viel, viel besser gegen den Run gemacht. Und du hast gemerkt, wie das Baltimore Probleme bereitet hat, das Spiel dann auch wirklich final wegzuverwalten mit diesen letzten 3 Drives.
Ja, aber ich lasse das nicht als Ausrede oder als irgendwie Rechtfertigung gelten, nur weil man den Run ein bisschen besser verteidigt bekommen hat, aus Bills Perspektive. Oder man, bleiben wir bei der Ravens Perspektive, dass man nicht mehr so gut laufen konnte. Immerhin hattest du immer noch den langen Derrick Henry Run. Und du hast vorher ja aber auch durch die Luft Schaden anrichten können. Du musst es schaffen, dieses Spiel wegzustecken. Und dann waren es halt aber so Ravens-typisch halt auch wieder so Kleinigkeiten. Es war ja gar nicht nur der Fumble. Der Fumble ist natürlich am Ende das Big Play, was dann wirklich so ein bisschen heraussticht und was halt natürlich auch diese mal wieder absurd gute Derrick Henry-Performance so ein bisschen so einen Schatten drüber wirft.
Ja, war auch so die Frage, wir hatten ja vor der Saison so ein bisschen die Frage, teilen die vielleicht ein bisschen mehr das Backfield auf?
Ja.
Henry hatte 18 Runs, die restlichen Running Backs zusammengenommen hatten 3.
Es ist... Ja, und er sah wieder gut aus. Er sah wieder gut aus. Ich finde, er ist noch mal wieder, er ist vielleicht ein bisschen langsamer geworden, aber dafür wieder noch mal einen Ticken beweglicher. Und dann bleibt er immer noch dieser Monster-Truck, der sich jetzt auch noch irgendwie durch eine Line bewegen kann, obwohl er einmal zum Full-Stop kommt. Also bei dem einen Big Play bleibt er ja wirklich stehen und kann dann noch mal wieder aus dem Stand beschleunigen, was ja immer seine große Schwäche viele Jahre über war, dass er ins Rollen kommen muss und dann halt nicht zu stoppen ist. Aber es sind ja so Kleinigkeiten. Also dann verkicken sie einen Extrapunkt. Ja, mhm. Zur Erinnerung, die verlieren mit einem Punkt.
Ja, wobei sowas. Die Bills das ja auch hatten, fairerweise. Also die hatten ja auch, die hatten schon, ja zweimal für zwei gegangen, haben es jeweils nicht geschafft.
Ja, okay, aber der Extrapunkt war relativ spät im Spiel. Und wie gesagt, wenn du dann mit einem Punkt am Ende verlierst, ja, sieht es halt nicht gut aus. Aber dann was anderes, was ich weiß gar nicht, wie viel Aufmerksamkeit das in der Übertragung bekommen hat, aber bei dem Punt, wo der Punt bis zur 1-Yard-Linie geht und der Special-Team-Spieler der Ravens den sichern will und in die Endzone rutscht, das ist für mich mindestens mal genauso erwähnenswert wie eben dieser Fumble, weil der Unterschied ist ja eklatant. Entweder starten die Bills an der 1-Yard-Linie mit dem Rücken zur Wand oder halt, es ist ein Touchback und du hast eine relativ entspannte Starting-Position für deinen Drive. Klar, der Henry-Fumble danach und dann Jair Alexander, der sich wirklich sehr gut in die Ravens eingelebt hat, indem er einfach dann in den entscheidenden Momenten zwei Big Plays zulässt, die dann zum entscheidenden Field Goal führen. Sieht natürlich auch nicht gut aus.
Ja, also ich habe ein paar dazu rausgeschrieben, weil ich finde es von beiden ein bisschen was. Ist auf der einen Seite ist natürlich klar, die negativen Plays, der Henry Fumble und all die Sachen, die du gerade gesagt hast, die hatten sie und die muss man ihnen ankreiden ein Stück weit. Ich würde zwei Punkte sagen. Zum einen, die Offense hat halt immer noch 40 gemacht. Also das muss eigentlich muss das halt trotzdem reichen, um so ein Spiel zu gewinnen. Und in manchen Spots hatten sie auch einfach Pech. Also gleich beim ersten Drive hatte Josh Allen ziemliches Interception-Glück bei einem Overthrow. Du hast die Pass-Interference-Strafe für Jay Alexander, das ist wieder ein individueller Fehler, das ermöglicht da den Touchdown zum 19-27 erst. Den Punt hast du angesprochen, das geht für mich in die Kategorie individueller Fehler. Aber der Touchdown zum 32-40 bei Fourth Down, das ist ein abgefälschter Ball, der halt dann glücklich bei Keon Coleman in der Endzone landet. Das ist halt auch einfach dann wieder Pech so ein bisschen. Also sie haben von beiden ein bisschen was, finde ich.
Ja, aber sie waren drei Viertel in meinen Augen das klar bessere Team. Die Bills konnten über lange Strecken den Run nicht stoppen, weder von Henry noch von Lamar Jackson. Ich fand vor allem, dass die Bills Defense Second- und Third-Level extrem Probleme hatte gegen Run und Pass. Also, dass die Front, oder sagen wir mal die D-Line, hat, finde ich, über weite Strecken guten Eindruck gemacht. Aber sobald irgendwas im Second- und Third-Level, auf Linebacker-Level und dann eben in der Secondary passiert ist, da waren sie sowohl gegen den Pass als auch gegen den Run anfällig. Und das haben die Ravens ja über weite Strecken auch ausnutzen können. Zay Flowers mit einem guten Spiel allen voran durch die Luft. Und die Bills auf der anderen Seite halt offensiv nicht so rund. Und sie haben dann Allen Magic gebraucht. Sie haben dann halt eben so einen Tipped Touchdown Pass oder Catch gebraucht, weil bei denen zum Beispiel wenig über das reguläre Run-Game funktioniert hat. Und die Ravens waren das bessere Team und schenken das dann halt, und ich finde halt schon vor allem durch individuelle Fehler, mal wieder her.
Ja, du hast gerade gesagt, dieser Fumble, so ein bisschen der Schatten über der Derrick-Henry-Performance. Letztlich, in meinen Augen, diese letzten drei Drives für Baltimore sind halt auch ein Schatten über einer bis dahin tollen Offense-Leistung. Weil, also, wir haben ein paar Punkte schon angesprochen. Du hast eigentlich, es war wirklich auch in der Woche 1, wo viele der Offenses, über die wir, wo wir sehr hoch sind oder wo wir viel erwarten, noch sehr viel Sand im Getriebe war.
Ja, aber die Ravens waren,
aber die Ravens waren halt eigentlich sofort auf Betriebstemperatur. Ja. Die war genau der Gameplan, genau die.
Sah aus wie letztes Jahr.
Genau, wie wir es letztes Jahr gewohnt sind. Lamar hat ja auch nur 19 Bälle insgesamt geworfen. Sind 29 Mal den Ball gelaufen für 8,2 Yards pro Run. Ja. Henry 9,4 pro Run, Lamar fast 12 im Schnitt. Und dazu dieses Underneath-Passing-Game, Zay Flowers habe ich mir auch aufgeschrieben, super Spiel, auch eher wie letztes Jahr. Du hast auf der einen Seite diese tieferen Crosser, wo er Big Plays draus machen kann, und dann diese vielen kurzen, designten, schnellen Bälle, wo er Yards after Catch kreieren kann. Du hast die Andre Hopkins mit dem wildesten Catch, dieser One-Hander zum Touchdown.
Das ist die Andre Hopkins. Ja. Das ist wie ich ihn kennengelernt habe.
Ja,
wirklich.
Also riesigen Hände.
Also wirklich, und nicht nur das, sondern halt auch der Verteidiger klebt an ihm dran. Mhm. Er hat nur eine Hand zur Verfügung und saugt den dann mit der Handfläche ran. Und ich weiß nicht, wer Experte war in dem Spiel, aber
Collinsworth.
Ja, es war Collinsworth, ne? Ja, ich war mir unsicher. Aber der auch nur gesagt hat, ich habe diese Hand geschüttelt. Ja. Ich weiß, dass dieser Ball da hängen bleibt.
Ich habe Fotos gesehen, wo quasi, ich sag mal, Normalsterbliche ihre Hand an die Hand von Hopkins halt. Und es sieht halt wirklich so aus, als hätte er doppelt so lange Finger. Also als hätte er ein zusätzliches Fingergelenk da irgendwie dran.
So ein geiles Play.
Mega.
Es gab nur ein geileres Play, über das sprechen wir aber auch noch.
Ja, meinst du das von Jackson bei 3. und 10? Weil das wäre das nächste, was ich mir aufgeschrieben hatte, wo er 15 Yards im Backfield schon ist, weil er zwei Pass-Rushern ausweicht und noch fürs First Down läuft. Das rettet den Drive, wo sie dann danach den langen Henry-Run zum Touchdown haben. Ich fand zwei Sachen auffällig. Buffalo hat mehr Druck mit der Defensive Line gemacht, als ich es erwartet hatte. Das war, fand ich, auffällig.
Ed Oliver hat ein brutal gutes Spiel.
Ed Oliver hat ein Monsterspiel. Wir haben gesagt vor der Saison so ein bisschen, die Guard-Spots sind so vielleicht die eine Schwachstelle bei Baltimore, wo man noch nicht so ganz weiß. Da gab es echt Probleme immer wieder mal. Ed Oliver mehrere Plays, Pass Rush, aber auch hatte einen Tackle for Loss gegen Henry, wo die Ravens einen Stretch Run laufen wollen und er einfach viel zu schnell vor Roger Rosengarten ins Backfield kommt. Der Forced Fumble war ja, glaube ich, auch Ed Oliver, der das Play gemacht hat. Und dann eben, was ich schon gesagt hatte, die Run-Defense von den Bills in der zweiten Hälfte. Deutlich besser. Der eine lange Henry-Touchdown-Run. Aber das war, fand ich, wirklich der Faktor am Ende dann, dass sie da mehr Zugriff bekommen haben und Baltimore eben das Spiel nicht wegverwalten konnte. Wie gesagt, nochmal, das ist aus Ravens-Sicht, müssen wir über die Bills gleich noch sprechen, aber das ist aus Ravens-Sicht offensiv, es ist Kritik, die ein Stück weit fair ist, aber es ist auch Kritik auf einem hohen Niveau, wenn wir über 40 Punkte in Buffalo in Woche 1 sprechen.
Ja, weil die Offense der Bills über weite Strecken in diesem Spiel halt eben auch ein bisschen enttäuschend gewesen, wie ich finde. Es war entweder Josh Allen Magic, wie ich schon gesagt habe. Es war Merkion Coleman, als ich das in Woche 1 erwartet habe. Er war für mich ein Spieler, den man so als Breakout-Kandidaten für die ganze Saison auf dem Schirm haben sollte. Mhm. Jetzt umso mehr. Aber das Run-Game war kaum da. Und dann hast du halt auch wirklich dann einfach die Big Plays gebraucht, um diese Spieler noch zu drehen. Aber sie haben sie bekommen. Und dann ist es halt so ein bisschen die Frage, was nimmt man hier mehr mit für die Zukunft? Dieser Ravens-Einbruch oder dass die Bills überhaupt in der Lage sind, gegen ein Top-Team mit einer guten Defense dann noch so zurückzukommen und 41 Punkte zu machen?
Also für mich ist es, ich habe mir aufgeschrieben, ein großer Unterschied für mich zwischen der Bills-Offense und aktuell zumindest Kansas City, ein Stück weit auch Cincinnati, vielleicht sogar ein Stück weit Baltimore, wenn wir auf dieses Spiel hier schauen. Für mich ein Unterschied ist, Buffalo kann den Schalter umlegen, wie sie es brauchen. Weil das eben kein Spiel war, in dem sie den Ball laufen konnten. Also auch bevor das in diese Aufholjagd überging und so, als es ein enges Spiel war, hat Baltimore den Run super verteidigt. Aber Buffalo hat viel mehr andere Antworten gefunden. Die haben viel mehr Möglichkeiten gefunden, Big Plays im Passing Game zu kreieren. Das war letztes Jahr auch schon ein Stück weit ein Thema mit der Offense, wo Allen ja sehr konstant underneath war, viel Run Game, aber auch einer der Top Quarterbacks, was wirklich diese Big Time Throws angeht, diese vertikalen Bälle. Shakir hat ein paar tolle Plays gemacht. Allen hat natürlich dann irgendwann ist er in diesen crazy Modus gegangen, wo er einfach auch mehrere wahnsinnige Plays reingebaut hat. Der auf Kincaid mit einer Sekunde auf der Uhr vor der Halbzeit. Ein unfassbares Ding. Dieser Flick bei 2. und lang, kurz vor der eigenen Endzone, spät im 3. Viertel zu Shakir, der den Drive effektiv am Leben hält. Der Ball zum 3. Tight End, direkt nach dem Henry-Fumble.
Ja.
Da waren natürlich schon auch viele Highlights dabei. Aber das war für mich so ein Takeaway. Klar, Ravens Defense. Ich finde, die Ravens haben es am Anfang eigentlich gut verteidigt. Wie gesagt, Run das ganze Spiel über. Sie haben es gut nach vorne verteidigt. Aber Buffalo für mich einfach nur Offense, die vielleicht im Moment am besten in der NFL dich auf viele Arten schlagen kann. Mit dem Quick Game, mit dem Run Game.
Aber so ist sie auch ausgelegt.
Und dann vertikal, genau.
So ist sie 100% ausgelegt, wenn du dir das Personal anschaust. Weil man kann es natürlich kritisieren.
Natürlich. Ja.
Dass sie eben nicht diese ganz klaren Elite-Playmaker haben, aber dafür haben sie viele gute. Und bei manchen Mannschaften ist es halt, oder bei manchen Teams ist es halt ein Nachteil, weil sie die dann eben, weil dann alle nicht so in Szene gesetzt werden können, diese guten Playmaker, wie sie es sein müssten, um genug Impact zu haben. Bei den Bills klappt es eben, weil, wie du schon sagst, der Quarterback auch eben perfekt dazu passt.
Genau, und das ist eben einfach auch ein riesen Kompliment an Josh Allen, dass der dieses Team da wieder zurückführt. Das ist für mich wirklich so die höchste Elite-Quarterback-Kunst, so ein Spiel hinten raus noch so zu gewinnen. 11. Game-Winning-Drive für ihn seit 2022. Gibt nur 2 Quarterbacks in der NFL, die mehr haben. Patrick Mahomes, natürlich ist der eine.
Und, warte, nicht sagen, seit wann?
2022, also quasi die letzten 3 Jahre.
Also Aaron Rodgers ist natürlich hervorragend darin gewesen.
Ja,
aber ich weiß nicht
mehr in dem Zeitraum, nee.
Nicht in dem Zeitraum. Er hatte noch mehr Game-Winning-Drives. Ist er einer, auf den ich komme?
Ich mag ihn sehr. Vielleicht hilft dir das. Und ich finde, es unterstreicht, aber es unterstreicht auch die Qualitäten, die er auch als Pass hat, die natürlich nicht auf dem Level von Allen sind, aber in eine ähnliche Richtung gehen können, wenn du sie brauchst. Nee, es ist Geno Smith tatsächlich, der die zweitmeisten hat.
Na, den hätte ich nicht genannt. Aber ja, der ist auch cold as ice. Das ist, das ist bekannt. Dann haben wir ein sehr schönes Division-Duell gehabt zwischen den Green Bay Packers, die die Detroit Lions empfangen haben. Und die Packers haben gewonnen mit 27-13. Das bedeutet, dass die Packers jetzt schon so viele Division-Siege haben wie das komplette letzte Jahr. Kein Scherz. Die waren 1-5 innerhalb ihrer Division, innerhalb der NFC North. Und den einen Sieg haben sie jetzt schon. Aber ich finde, bevor wir über die Packers sprechen, müssen wir über die Lions sprechen. Mhm. Und klar, man neigt nach Woche 1 zu Overreactions. Und man neigt dazu, vielleicht in so manche Entwicklungen, in so manche Storylines ein bisschen zu viel hinein zu interpretieren. Mhm. Aber bei den Lions ist der erste Eindruck, dass wirklich die Befürchtungen wahr werden könnten, dass der Verlust dieser zwei Koordinatoren erhebliche Auswirkungen auf die Gesamtperformance hat. Denn die Lions waren weder offensiv noch defensiv ansatzweise da, wo sie letztes Jahr waren. Dazu könnte auch noch eine weitere Befürchtung wahr werden, nämlich dass die Interior Offensive Line, so die eine der wenigen Veränderungen, die die Lions hatten diese Offseason, dass die wirklich einen richtigen Rattenschwanz nach sich ziehen könnte, weil das nicht gut genug ist, was da, was da leistungstechnisch geboten wird. Weil das Run-Game war nicht existent von den Lions gestern gegen die Packers. 2,1 Yard pro Versuch. Jahmyr Gibbs mit 9 Carries für 19 Yards und da war ein 14-Yard-Run dabei. Das sagt eigentlich alles aus. Red-Zone-Probleme, einen ersten Touchdown im letzten Viertel dann erst gehabt. Und das war übrigens das Play, was ich angesprochen habe. Dieser Catch von Tesla. Mein Gott, das war jetzt schon einer der besten Catches das ganze Jahr über. Weil der ist so schwer. Im Rückwärtsfallen, one-handed und dann noch irgendwie den zweiten Fuß auf den Boden zu bekommen, bevor die eine Arschbacke aufkommt. Also, überragendes Play. Und das war sein erster Catch in der NFL. Also, da bin ich mal gespannt, ob man den mehr eingebunden bekommt. Aber ich will gar nicht ins Detail gehen. Für mich die Storyline aus diesem Spiel ist, wie sehr müssen wir uns Sorgen um die Lions machen?
Ja, ich habe es mir genauso aufgeschrieben, wie du es gerade gesagt hast. Also, wenn wir erstmal mit der Offense anfangen. Die beiden großen Fragezeichen mit der Lions Offense waren, du hast mehrere neue Starter in der Offensive Line und einen neuen Offensive Coordinator. Wie macht sich das bemerkbar? Und in diesem ersten Spiel, Goff war das ganze Spiel über unter Druck. Die Pocket war regelmäßig super schwer. Run Game hast du gerade schon gesagt.
Was natürlich haben auch ein bisschen am Gegner lag, aber darüber sprechen wir gleich.
Klar, also die Front, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber das war in den letzten Jahren ja trotzdem auch gegen gute Fronts, konnten die ihr Run Game aufziehen. Und du hast ja gesehen, sie haben wirklich viel versucht. Also sehr unterschiedliche Run-Konzepte, wie wir es ja gewohnt sind von dieser Offense. Aber sie haben einfach super wenig Räume kreiert. Und wenn die Lions das nicht aufziehen können, dann fehlt das ganze Rückgrat der Offense. Das hat man mega gemerkt. Es war so ein paar Drives, gab es einfach, wo die Defensive Line der Packers den Drive gekillt hat, auf jeden Fall. Aber dann kam ja noch dazu, dass dadurch, dass die Pocket so schlecht war, Detroit auch null vertikales Element in der Offense hatte. Und dann hast du super viele Dump-Offs. Jahmyr Gibbs, hast du die Statline von ihm gesehen als Receiver in dem Spiel?
Ich habe sie gesehen, aber sie mir nicht gemerkt,
10 Catches für 31 Yards. Ja, ja, das sind die wenigsten Receiving Yards in der Geschichte der NFL für einen Spieler mit mindestens 10 Catches. Das hat sich durchs ganze Spiel gezogen. Und dann
er
hast
wurde
du
halt
gemerkt,
immer sofort gestellt.
Genau. Die Packers saßen in ihren Zone-Coverages, haben Druck gemacht, haben die Pocket eingemacht, wussten, der Ball kommt schnell raus und dann haben sie es super gut nach vorne verteidigt. Ja. Und dann hast du eben gemerkt, dass die schematischen Antworten, die dann Ben Johnson vielleicht noch gefunden hat in den vergangenen Jahren, hier einfach gefehlt haben. Diese einfachen Plays auch, die waren nicht da. Die Packers haben das super explosiv gemacht, auch wie sie zum Ball getriggert haben. Das fand ich mega gut. In einem Spiel, wo ja Nate Hobbs beispielsweise noch gar nicht gespielt hat, wo Micah Parsons, müssen wir auf jeden Fall gleich drauf kommen, aber der war ja auch nur situativ drin. Der hat ja oft Early Down gar nicht gespielt und kam dann für die Passing Downs rein noch. Das war schon so ein bisschen Worst Case Lions Woche 1 plus Red Zone noch, hast du auch angesprochen. Da waren sie letztes Jahr wahnsinnig gut. Hier 0-3, 2 Field Goals, die Interception von Goff. Da haben sie es auch verpasst, das Spiel zumindest länger eng zu halten. Also ich bin bei den Lions. Ich glaube, die werden sich noch deutlich steigern. Also ich erwarte jetzt schon eine klare Steigerung von der Offense, aber es sind halt genau die Bedenken, die wir hatten. Und qualitativ Interior Offensive Line, ich glaube, das wird schon ein Thema bleiben. Und dann werden sie andere Antworten wahrscheinlich finden müssen gegen die starken Teams, als über den Run primär zu kommen.
Packers Defense, das ist jetzt, kann man jetzt nicht als Überraschung werten, weil man schon davon ausgehen konnte, dass mit Micah Parsons diese Front oder vor allem diese D-Line natürlich auch nochmal ein erhebliches Upgrade bekommt und dass durch diese Verschiebung einfach, dass ein Rashan Gary die Nummer 2 wird, keine Ahnung, Lucas Van Ness wirklich reiner Rotationsspieler ist. Weißt du, diese Verschiebung einfach, dass die dafür sorgen kann, dass diese D-Line richtig gut wird, aber man muss ja die Packers Defense herausheben. Mhm. Kein Team hat die Lions letztes Jahr unter 16 Punkten gehalten.
Ja.
Und direkt im ersten Spiel bei 13 Punkten und wie gesagt, Touchdown dann erst, so, ja, würde ich schon als Garbage Time bezeichnen.
Ja, das war Garbage Time. Ja.
Die Packers Front sah richtig gut aus und die hatten alle ihre Plays. Es ist nicht so, dass da Micah Parsons reinkommt und irgendwie komplett diese Line dominiert. Ja, der
hat
auch seinen
Sack gemacht. Er hat ja wirklich, ich glaube, 2 oder 3 Mal Penei Sewell nach innen geschlagen. Wäre auch einfach vielleicht der beste Right Tackle
auch
in der NFL ist.
Ja. Also gut, Micah Parsons ist einer der besten Passrusher der Liga. Das ist jetzt keine Überraschung. Und dass er es aber direkt in seinem neuen Team so zeigt und eben dafür sorgt, dass alle anderen scheinen können, weil Van Ness hat einen Sack, Rashawn Gary hat ein wichtiges Play, wo er Jared Goff fast zu einem Safety sackt. Ja. Wyatt hat einen Play, Nixon hat einen Play, sie alle hatten Impact-Plays und das ist halt das, was eben ein Elite-Playmaker an der Defensive Line ausmachen kann. Er kann eben die anderen besser aussehen lassen und das war direkt zu sehen und generell die Packers-Defense, fand ich, hat das richtig gut gemacht.
Ja, total. Und sie haben, also wir haben wirklich auch alle richtigen Hebel quasi, alles, was du eigentlich gegen Detroit dann machen willst, wenn du mit der Front gewinnst gegen die Lions, dann, das war letztes Jahr einfach selten der Fall. So, das ist sehr, sehr wenigen Spielen passiert, weil die Lions Offensive Line dafür zu gut war. Aber wenn du da gewinnen kannst und dann Goff dafür sorgst, dass Goff sich nicht wohlfühlt in der Pocket, dann weißt du eigentlich, der Ball kommt schnell raus. Und das haben sie super gemacht, haben da super auf diese kurzen Bälle reagiert. Wie gesagt, zum Start in das Spiel 0 von 3 in der Red Zone, die Lions, auch das haben sie gut verteidigt. Ja, da absolut Hut ab und das ist halt so ein spannendes Spiel, wo Woche 2 uns viel verraten wird. Also wenn die Packers in Woche 2 so eine Defense-Performance abrufen und oder die Lions offensiv wieder so strugglen, dann kriegen wir da wichtige Datenpunkte. Ich glaube, die Lions werden sich steigern, aber also wenn man heute die Divisions tippt, glaube ich, würde jeder auf Green Bay tippen. Weil das war schon ein Spiel, was sich so angefühlt hat, gerade mit dem Hintergrund. Letztes Jahr haben die Packers all diese Spiele verloren. Gegen die ganzen Top-NFC-Teams haben sie ja verloren. Inklusive dann natürlich gleich in den Playoffs. Und das hat sich schon angefühlt hier ändert sich jetzt was.
Ist halt die Frage, ob die Lions dieses Jahr auch wieder ein NFC-Top-Team sind. Aber klar, die haben immer noch die Qualität, um das zu sein. Aber das könnte auch in eine etwas falsche Richtung laufen. Aber die Packers-Offens muss noch ein bisschen sich steigern. Zach Tom und Aaron Banks ja verloren in der zweiten Halbzeit, also 2 Offensive Linemen. Die Backups haben das nicht schlecht gemacht, finde ich. Aber Love auch so ein bisschen up and down, Interception-Glück gleich 2-mal hintereinander gehabt.
Yep.
Also die müssen sich da offensiv vielleicht auch noch mal ein bisschen steigern, aber also nach Week 1 für mich auch gefestigt, bin ich in der Meinung gefestigt, dass die Packers die Nummer 1 der NFC aktuell in dem Power-Ranking sind.
Also vor allem fand ich ja, die Pocket war super. Also die Lions, finde ich, haben auf beiden Seiten des Balls mit der Line of Scrimmage oder an der Line of Scrimmage keinen Zugriff bekommen. Love hatte oft viel Zeit in der Pocket. Und sie hatten halt einen super Plan für die ganze Man-Coverage von Detroit. Das war ganz essentiell hier in meinen Augen. Sie haben wirklich von den Route-Konzepten, wie sie ihre Receiver eingesetzt haben, haben sie wahnsinnig gut immer wieder die Man-Coverage der Lions geschlagen. Das erste Big Play, dieser Shot auf Romeo Doubs früh im zweiten Viertel, tiefer Play-Action-Shot gegen 1-gegen-1-Coverage. Mit Terrion Arnold, wo Doubs den schlägt. Der Touchdown auf Jaden Reed direkt danach. Da nimmt der Outside-Receiver den Outside-Corner mit. Sie täuschen so ein Pick-Play an, underneath. Und dann kann Reed eben aus dem Slot nach außen vertikal gehen. Ist wieder gegen Terrion Arnold, den er schlägt. Arnold hat sich auch eine Leistenverletzung zugezogen, musste dann auch raus. Der offensive Rhythmus war noch nicht konstant. Also so dieser Motor, den wir ja eigentlich auch kennen von den Packers, der war noch nicht ganz so konstant. Da Run-Game, vor allem erste Hälfte, ging ja gar nichts. Da haben sie ja überhaupt keinen Zugriff gefunden. Interception-Glück habe ich mir auch 2-mal aufgeschrieben. Anzalone einmal, der einen Pick fallen lässt. Brian Branch, der die Interception hat, aber Strafe woanders im Play, nimmt den Pick vom Board. Sie haben dann das Run-Game ein bisschen ins Rollen gebracht und konnten es dann damit auch so hinten raus ein klein wenig verwalten. Explosivität aber immer noch nicht da, was das Run-Game angeht. Und dann halt letztlich, ja, sie haben offensiv genug gemacht, die Story war aber die Defense.
Lass uns über die New York Jets und die Pittsburgh Steelers sprechen. Ein Spiel, was dann doch auch für mich, der bei beiden höher war als du vor der Saison, echt wirklich überraschend gut war. Also vor allem auch überraschend auf Augenhöhe und auch spielerisch auf beiden Seiten, vor allem von beiden Offenses, besser war, als ich gedacht hätte. Am Ende ist es ein 34-32. Es ist das erste Mal in der NFL-Historie gewesen, dass sich zwei Quarterbacks gegenüberstehen in Woche 1, die das Jahr vorher bei den jeweils anderen Teams in Woche 1 Starting Quarterback waren. Fields eben jetzt für die Jets und Aaron Rodgers für die Steelers. Und man muss ja schon sagen, dass man eben auch als Verlierer positiv überraschen kann mit den Jets. Und dass auch Spieler mit Fragezeichen hier direkt mal zumindest kleine Ausrufezeichen liefern konnten mit eben Rodgers und Fields. Aaron Rodgers, 4 Touchdown-Pässe, neben Tom Brady übrigens der Spieler mit den meisten Spielen in der NFL-Geschichte mit 4 Touchdowns ohne Interceptions, nämlich 28 Stück, der danach gesagt hat, er ist natürlich immer froh, egal gegen wen er spielt, aber er ist hier schon ganz besonders froh, dass er die Leute schlagen konnte, die irgendwas mit den Jets zu tun haben. Also da auch nochmal ein kleiner Nachtritt. Aber ich finde es halt, das, was am spannendsten an diesem Spiel war, ist, wir haben uns ja häufiger mal gefragt, wie sieht denn das aus? Aaron Rodgers, also wie, zu was ist er individuell noch in der Lage? Aber wie sieht das vor allem in der Arthur Smith Offense aus? Kann das zusammen funktionieren? Weil die ja schon eher andere Philosophien verfolgen. Und ich finde, man muss nach Woche 1 sagen, es kann schon richtig gut werden, wenn sie es so weiter durchziehen. Weil das war eine Arthur Smith Offense. Also
voll.
Viel Play-Action. Ich habe, glaube ich, Rodgers noch nie so oft aus der Pocket rausrollen sehen wie in diesem Spiel. Das war eine Arthur Smith Offense und das war sehr gut umgesetzt von Aaron Rodgers.
Also bin froh, dass du es so sagst, weil ich hatte schon Angst, ich komme jetzt als Rodgers-Hater rüber, weil Rodgers natürlich sehr gefeiert wurde nach dem Spiel, aber ich auch mir aufgeschrieben habe, Arthur Smith hat dann mindestens genauso großen Anteil an diesem an dieser offensiven Performance.
Ja, aber ich finde halt besonders beeindruckend,
dass es so funktioniert hat mit den beiden.
Naja, dass vor allem, dass es so auffällig kein typisches Rodgers-Spiel war, sondern eher ein typisches Arthur Smith-Spiel.
Ja, da hatte ich mir genauso aufgeschrieben. Vor allem war ja das, ich glaube, das erste Play vom Scrimmage war ein Under-Center-Play-Action-Pass, bei dem Rodgers gesackt wird. Und da dachte ich schon so, das würde ihm nicht gefallen haben. Aber sie sind wirklich dabei geblieben. Sie hatten einige Under-Center-Runs, sie hatten Play-Action. Der erste Touchdown zu Skowronek war Under-Center-Play-Action, wo die den auf dem zweiten Level der Defense komplett frei bekommen. Der zu Warren war Under-Center-Play-Action. Der zu Calvin Austin auch Under-Center-Play-Action. Wo Rodgers so ein bisschen leichter Vintage-Hauch vielleicht, so kriegt Druck, Plattform ist nicht gut, aber er legt den über die Verteidiger zu Calvin Austin. Also 3 von den 4 Touchdowns waren an der Center Play Action und der 4. war dieser Tap-Pass zu Jonnu Smith. Also ich glaube, Rodgers ist dann unterm Strich erstmal einverstanden mit dem, was Arthur Smith da für ihn so called. Auch wie
und
sie
das,
Metcalf
obwohl,
eingebunden haben.
Und das, obwohl die Protection eigentlich gar nicht gut war über weite Strecken in diesem Spiel.
Aber das hat, glaube ich, dazu beigetragen, also wie Smith dieses Spiel gecallt hat, hat dazu beigetragen, dass sie halt trotzdem so produktiv offensiv waren, obwohl die Protection schon wackelig war und sie immer wieder auch Sacks und Pressures zugelassen haben. Ich fand auch, wie sie für Metcalf Production kreiert haben, weil Sauce Gardner hat den ja weitestgehend komplett aus dem Spiel genommen. Ich habe die Stat gesehen, dass der 30 Routes gecovert hat von Metcalf und da war ein Catch dabei für 11 Yards für DK Metcalf. Aber sie haben ihn dann wegbewegt, sie haben ihn underneath arbeiten lassen, der hat sehr viel mehr Kurz- und dann Run-After-Catch-Gelegenheiten gekriegt und hat da ja auch dann was draus gemacht. Also was sie schematisch gemacht haben, hat mich mindestens so beeindruckt wie das, was Rodgers individuell gespielt hat. Und Rodgers individuell hatte absolut gute Momente, also das will ich ihm gar nicht irgendwie wegnehmen. Ich fand, eine ganz, ganz auffällige Sache war, der war viel mehr gewillt, aus einer engen Pocket zu spielen. Das haben wir letztes Jahr bei den Jets kaum gesehen. Da hat er immer sofort Ball, Snap, zack, Ball raus. Der war hier viel mehr gewillt, den Ball auch mal kurz zu halten, dem Play eine Chance zu geben. Das Armtalent ist absolut immer noch da. Er ist ein bisschen mehr auf die aggressiven Plays gegangen, was letztes Jahr echt auch so ein Kritikpunkt war, dass er halt einfach nur schnell underneath meistens verteilen wollte. Und hier hat er wirklich den Playmaker noch Chancen gegeben. Also ich habe mir eins rausgeschrieben, der auf Calvin Austin kurz vor der Halbzeit, den er über Brandon Stevens legt. Und Austin macht ein tolles Play, kommt zurück, macht den Catch, holt sich den Ball. Aber Rodgers gibt ihm halt auch die Chance darauf. Er hatte einmal Interception-Glück bei einem Inbreaker über die Mitte, früh in der zweiten Hälfte. Aber ansonsten wirklich auch von Rodgers vor allem ein gutes Spiel, von Arthur Smith ein mindestens genauso gutes Spiel. Der eine Punkt ist halt wirklich das Run-Game.
Ja.
Wir hatten in der Division
die O-Line halt allgemein.
Also, ja, die O-Line insgesamt, genau. Ja. Down für Down, letztes Jahr war das eins der 6-7 schlechtesten Run-Games in der NFL, als eine Offense, die ja das als ihre Identität haben will. Und das hat sich hier gnadenlos fortgesetzt. Kenneth Gainwell, 7 Runs für 19 Yards. Jalen Warren, 11 für 37. Caleb Johnson, 1 für minus 2 Yards. Als Team 2,7 Yards pro Run und 2 First Downs am Boden rausgeholt in diesem Spiel.
Aber Kenneth Gainwell, er scheint eine Rolle zu haben. Direkt im ersten Drive, ich hab's dir gleich geschrieben, als du als Caleb Johnson Fantasy Owner in der Hörerliga. Kenneth Gainwell 3 Touches im ersten Drive gehabt. Also absolut geplant.
Ja, gut,
geplant
am Ende waren es sieben Runs, aber gut war ja keiner von denen. Das war so ein bisschen das Problem.
Ja, keiner von den Running Backs. Ja, ja, stimmt genau, schon, auf jeden Fall. Genau. Auf der anderen Seite Justin Fields mit einem echt guten Auftritt. Ich fand die Offense der Jets sah über weite Strecken echt gut aus. Mhm. Sah echt rund aus. Also, na, rund ist vielleicht übertrieben, aber. Weil das Passing-Game vor allem, wie wir es erwartet haben, über Garrett Wilson lief. Aber sie konnten den Ball laufen. Fields konnte den Ball nicht nur laufen, sondern sah als Passer echt gut aus. Also ja, vielleicht mal durch Reads gehen, das ist noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob das Justin Fields jemals lernen wird und gut darin sein wird.
Ja.
Aber die Würfe waren stark. Der Arm sah gut aus. Der hatte Zip, der hatte einen Wurf so zwischen zwei Defender durch. Ein super enges Fenster, der kam wie an der Schnur gezogen, ging der da zwischen den beiden Defendern durch zu seinem Receiver. Und Breece Hall.
Mhm.
Vielleicht haben wir da ein bisschen zu früh den Absprung gewagt. Wir als beide wirklich Breece Hall, wie soll man sagen, Homer, über die letzten Jahre. Dieses Jahr haben wir beide gedacht, ja, es wird wahrscheinlich ein Committee und Breece Hall hat uns so enttäuscht letztes Jahr. Der sah gut aus. Der sah richtig explosiv aus, hat ein paar schöne Runs und wurde vor allem als klarer Nummer 1 Back eingesetzt.
Ja, war ja eine große Storyline auch. Und nicht nur von uns, sondern ja auch wirklich von den Jets getrieben ein Stück weit. Wie sie in der Preseason die Backs eingesetzt haben, wie sie über Braylon Allen gesprochen haben und am Ende wirklich ein klares Backfield erst einmal nach Woche 1 für Breece Hall. Ich war generell beeindruckt von der Offense. Also die hatten die ersten 4 Drives, scoren sie alle. Sie haben insgesamt 6 Scoring Drives gegen eine Steelers Defense, wo ich das. Also ja, die Steelers Defense ist vielleicht nicht mehr die dominante Unit von vor 2-3 Jahren, aber immer noch ja eine Defense, die am Ende eine Top-12-Unit, denke ich, sein wird. Justin Fields hatte auch nur 16 Completions, aber halt fast 10 Yards pro Pass. Sie hatten die Big Plays, der Touchdown auf Garrett Wilson, das war wahrscheinlich der beste Wurf von Justin Fields, wo sie, also das war ja
in seiner Karriere?
Vielleicht in seiner Karriere. In der Saison, sagen wir es so, in der Saison.
Ja, das war ein toller Wurf.
Toller Wurf. Dann Breece Hall hat das Big Play. Das war ein Dump-Off, wo er den Rest nach dem Catch macht. Tyler Johnson hatte den 24-Yarder. Das war ein wildes Ding von Fields. Also, 3. und 9, bewegt sich gut durch die Pocket. Dann feuert er den über die Mitte eigentlich fast schon zu spät, weil der Safety schon vorkommt. Aber kriegt ihn halt gerade noch so in dieses Fenster rein. Es war nicht genau die Offense jetzt stilistisch gesprochen. Qualitativ viel besser, als ich gedacht hatte. Stilistisch gesprochen, das, was ich mir aus Jets Sicht erhofft hatte. Die werfen 22 Pässe, die laufen 39 Mal den Ball, aber haben halt die Big Plays im Passing-Game und die Quarterback-Runs. Also 12 Runs für Fields insgesamt, 10 davon waren designte Runs, 2 Touchdowns. Sie haben das, finde ich, gut gemacht, auch mit den klaren Reads, dass sie ihm klare Reads gegeben haben, vor allem in Richtung Garrett Wilson natürlich. Wie du gesagt hast, die Würfe waren gut, er hat ein paar Bälle in enge Fenster reingefeuert. Ich bin gespannt, inwieweit sie das aufrechthalten können, jetzt dann Defenses haben ein bisschen Tape natürlich. Fields als Passer fand ich immer noch, ist oft einfach so ein bisschen roboterhaft, sehr steif. Auch wenn die Production in dem Fall wirklich gut war und die Würfe gut waren. Aber muss man auch einfach sagen, Pittsburgh hat defensiv keinen Zugriff auf dieses Spiel bekommen. Sie hatten die Highlight-Plays von Ward, klar. Highsmith hatte den einen kritischen Sack, wo er Fashanu nach innen schlägt. Das Play von Ramsey natürlich zum Schluss, wo er das Spiel beendet, dieser Pass-Breakup bei Fourth Down, wo er Garrett Wilson wirklich komplett umnietet. Sie hatten die Big Plays, aber Down für Down haben sie wenig Zugriff defensiv bekommen. Und dann das ist so ein überraschender Shootout, wo man ja wirklich sagen muss, im Endeffekt hatten die Steelers wirklich noch, will nicht sagen Glück, weil es nicht wirklich Glück ist, aber sie hatten viele der kleinen entscheidenden Plays auf ihrer Seite. Der Special Teams Turnover, da gibt es einen Fumble beim Kickoff, wo die Steelers dann mit kurzem Feld scoren können. Dieser Juggle Catch von Metcalf, ganz spät im Spiel, sehr, sehr viel Glück dabei gewesen, der immer noch abprallt von einem anderen, ich glaube von Jonnu Smith und dann bei Metcalf landet.
Der ist von zwei Spielern abgeprallt.
Boswell, der das 60-Yard-Field-Goal macht, ja. Die Jets, die einen PAT verschießen, auf der anderen Seite so. Also diese Kleinigkeiten waren pro Pittsburgh und das hat den Unterschied gemacht, aber sehr positiv überrascht, vor allem von den Jets in dem Fall. Und dieser Arthur Smith-Aaron Rodgers-Kombination.
Jalen Ramsey hat aber insgesamt, finde ich, ein, vielleicht nicht down für down ein überragendes Spiel, aber Jalen Ramsey hat es immer noch in sich bezogen auf nicht nur eben diese Impact-Plays, das war ja nicht sein einziges, er hatte vorher schon mal eins, wo er wirklich richtig reinschallert. Ich glaube, das war bei Justin Fields, wo sie sich dann auch da in die Haare bekommen haben, an der Seitenlinie. Aber was der Mann halt macht wie kein anderer, es ist in Köpfe der Gegner zu kommen.
Mhm.
Wie er mit diesen Big Plays eben umgeht. Und ich glaube, das sorgt eben auch dafür, dass. Also ich kenne das ja selber, wenn du halt so einen überselbstbewussten Gegenspieler hast, der es schafft, halt so dich fast ein bisschen einzuschüchtern. Und ich glaube, Jalen Ramsey ist da so gut wie kaum ein anderer, dann mit eben diesen Big Plays ja auch für Angst beim Gegner so ein bisschen zu sorgen. Mhm. Aber das ist übrigens so ein Spiel, wo ich trotz der Niederlage der Jets ein gutes Gefühl habe, dass, also nach Woche 1 fühle ich mich gestärkt darin zu sagen, die Steelers landen vor den Bengals und die Jets landen vor den Dolphins.
Bei dem ersten Punkt bin ich noch nicht. Bei dem zweiten Punkt ist es schwer.
Ja gut, ich war da schon, deswegen. Ne? Also.
Ja, also es ist jetzt schwer für mich auch dagegen zu argumentieren, weil können wir einfach übergehen zu den restlichen Spielen. Meine Güte, Miami. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich in Woche 1 so ein blutleeres Team gesehen habe. Das war der absolute
Wahnsinn. Die sind finished.
Ja.
Adrian, die sind finished. Das ist das, was ich auf Tour meinte. Es gibt diese Teams, wo von vornherein schon so viel Druck da ist, dass wenn da irgendwas hinter den Kulissen nicht funktioniert, dass die auseinanderbrechen. Und trotzdem muss ich sagen, natürlich habe ich das so nicht in Woche 1 erwartet. Gegen das Team.
Vor allem gegen die Colts, so in deinem Fall.
Gegen das Team, was meine zweite Enttäuschung der Saison war. Die, und das muss man sagen, Stichwort positive Überraschung, ich wollte es hier an dieser Stelle nochmal erwähnen, ich bin mir halt bei den Colts und der Colts Offense nicht sicher, wie viel da jetzt.
Mhm. Ja.
Also, wie viel die Dolphins vor allem Secondary war bei diesem Ergebnis, aber die Colts Offense war richtig stark. Die haben jede Possession gescored, das haben die seit Peyton Manning nicht mehr geschafft.
Mhm.
Die haben jede Possession, jeden Ballbesitz haben die zu Punkten gemacht. Aber die Dolphins, wir werden über die Dolphins noch sprechen, aber die sind sowas von done.
Also das war wirklich auch von, also nicht nur also dieses ganze Thema Körpersprache, Tyreek Hill, der da schon wieder an der Sideline meckert.
Ja, und
so,
vor allem in der ersten Halbzeit war der schon bedient.
Richtig, es ist ja wirklich, also in der Woche 1, wir haben es ja vorhin gesagt, ich bin da voll bei dir, es gab nicht diese wirklichen absoluten krassen Überraschungen, nicht diese absoluten Upsets, so Patriots schlagen Bengals, so diese Schocker, auch weil sich manche Teams halt dann irgendwie durchretten, aber gut. Ich finde auf der anderen Seite auch, die Teams, die vor der Saison Top 5 Pick-Kandidaten, schlechte Teams waren oder schlechte Teams gehandelt wurden, die Browns, die Jets, die Saints, die waren kompetitiv. Ja. Die haben diese Spiele eng gemacht. Die waren da, engaged. Du hast gemerkt, okay, das ist kein Team, das jetzt Woche 1 hier sich hinlegt und sich überfahren lässt.
Es ist ja normalerweise immer so in Woche 1. Also hast du ja gerade schon angedeutet. Aber zum Beispiel erinnert euch an die Saints letztes Jahr zum Saisonstart. Die haben wir auch vorher als eins der schlechtesten Teams dargestellt und waren sie ja letztendlich dann auch mehr oder weniger, aber die ersten Wochen waren sie halt richtig gut und kompetitiv. Normalerweise gibt es diese leeren, blutleeren Auftritte nicht in Woche 1.
Genau, das ist es halt. Und da, ja, wie gesagt, wir werden über die Dolphins noch sprechen. Keine Sorge, das wird noch ein Thema sein. Vielleicht die Colts noch zwei Worte auf der anderen Seite. Das war natürlich dann im Endeffekt dankbar für die Offense, dass du gegen so einen Gegner spielst. Daniel Jones hat es trotzdem gut gemacht, muss ich an der Stelle auch erwähnen. Tyler Warren, tolles Debüt gehabt. Pittman, dieser gewohnte Volume-Receiver. Run-Game, nicht unbedingt explosiv, aber konstanter. Das wird schwerer werden in den nächsten Wochen, weil von all den Spielen, die ich bisher gesehen habe, war Miami klar das schlechteste Team. Ich habe die Giants noch nicht gesehen, to be fair. Aber die Dolphins, von dem, was ich bisher hatte, waren das klar schlechteste Team. Und ja, deswegen, es wird schwerer werden für die Colts. Trotzdem, wie du es ja schon gesagt hast, also, dass da so ein Unterschied ist zwischen diesen beiden Teams, das hätte ich definitiv nicht gedacht.
Ansonsten die weiteren Spiele direkt zum Opener, das sei noch erwähnt, haben die Eagles die Cowboys knapp geschlagen mit 24-20. Und dann gestern gab es noch die Spiele Falcons gegen Buccaneers. Sehr, sehr enges Matchup. auch wichtiges Matchup direkt um den Division-Sieg. Und die Bucks gewinnen am Ende mit 23-20. Dank Emeka Egbuka mit einem wirklich guten Debüt, kann man sagen, was man will, war richtig stark. Und dank des Kickers der Falcons, der leider den Falcons das so ein bisschen weggeschenkt hat. Michael Penix hat sich im wahrsten Sinne des Wortes gestreckt, um hier was zu holen. Das hat am Ende nicht gereicht. Die Cleveland Browns haben wir schon kurz angesprochen, aber nochmal das Ergebnis, verlieren knapp mit 16-17 gegen die Cincinnati Bengals. Dann haben wir die Patriots, die verlieren gegen die Raiders. Wir haben die New Orleans Saints, du hast es gesagt, sie waren kompetitiv gegen die Cardinals. Am Ende verlieren die mit 13-20. Es war echt ein Arbeitssieg für die Cardinals. Da muss noch ein bisschen mehr kommen.
Ja.
Hast du da einen Gedanken zu?
Also ja, nee, es war ein paar ähnliche Probleme wie letztes Jahr offensiv. Sie haben es, ich will deutlich mehr von beiden Seiten, auf beiden Seiten des Balls von den Line of Scrimmage sehen. Es war ein Spiel, wo ich zwischendurch dann so rein vom Spielverlauf her eigentlich dachte, okay, es müsste Gelegenheiten geben, um dieses Spiel wegzupacken. Sie haben ja mit zwei Possessions dann geführt und so. Und dann haben sie es aber echt nicht hingekriegt. Bisschen mehr Explosivität in der Offense, das war ein positiver Punkt. Will Johnson, herausragendes Debüt. Also wirklich, ich hatte ja so ein bisschen meine Interception-Prediction für den. Der hätte eigentlich gleich beim ersten Drive eine gehabt. Er hatte eine, die wegen der Strafe woanders in der Secondary vom Board genommen wurde. Hatte diesen Hit gegen Olave, den wahrscheinlich viele gesehen haben. Also der hatte ein sehr, sehr schönes Debüt. Und sonst ist es so ein Spiel, ja, vielleicht so ein klein bisschen Haken dran, gleichzeitig aber auch, da muss mehr kommen von Arizona, wenn die ein Team sein wollen, das Richtung Playoffs guckt.
Von den New York Giants sollte auch mehr kommen, wenn die noch irgendein Spiel gewinnen wollen. Also,
ich habe nichts gesehen von dem Spiel. Das Einzige, was ich mitgekriegt habe, ist, dass Brian Daboll nach Woche 1 sich nicht festlegen wollte, wer sein Quarterback in Woche 2 ist.
Und das absolut zu Recht, nach dem, was ich gesehen habe, zumindest in der Red Zone. Ich habe es mir genauso notiert. Quarterback-Debatte muss es nach einer Woche schon bei den New York Giants geben.
Wahnsinn, ja.
Das war kein gutes Debüt von Russell Wilson. Gleichzeitig auf der anderen Seite, die Washington Commanders kriegen es wieder hin, irgendwie Spieler zu reviven, so ein bisschen. Deebo Samuel mit einem richtig guten Spiel. Und Jacory Kroski Merritt sieht tatsächlich besser aus, als ich gedacht habe. Zumindest in Woche 1 gegen die Giants.
Ja, Rodriguez hat ja gar nicht gespielt am Ende, gell? Der war inactive.
Chris Rodriguez hat nicht gespielt, nee. Ja. Und Bill, Spitzname Bill, hatte echt ein paar gute Plays. Die Jaguars gewinnen gegen die Carolina Panthers. Das war unser My-Guy-Duell. Mein My-Guy gegen dein My-Guy. Und rumbekleckert haben sie sich beide nicht, muss man sagen. Aber es könnte darauf hinauslaufen, dass ich meinen MyGuy wieder in den Sand setze. Das ist so ein bisschen meine Overreaction. Bryce Young sah leider nicht so gut aus. Und die Offense allgemein nicht. Die Denver Broncos schlagen die Tennessee Titans.
Stichwort, die Offense sah nicht so gut aus.
Stichwort, die Quarterbacks haben sich nicht mit rumbekleckert. Also Cam Ward-Debüt gegen Bo Nix. Die Broncos können froh sein, dass sie wirklich ein gutes Team rund um Bo Nix gebaut haben.
Haben wir ja. Also, das war ja. Also, natürlich ein toughes Debüt für Cam Ward. Das wussten wir vorher in Denver gegen diese Defense.
Gab's ja, das will ich gar nicht mal so hochranken. Für mich ist Bo Nix hier eher die Story.
Genau, Bo Nix ist das Thema. Absolut. Also, ich habe es mir genauso aufgeschrieben, weil du hast am Ende halt ein Titans-Team, das 112 Passing Yards hat, das 6 Sacks kassiert. Die Titans als Team hatten 7 First Downs und 13 Strafen für 131 Yards. Und das ist der Grund, warum Denver mit einem 6-Turnover-Spiel das gewinnt. Also, Bo Nix hat die 2 Interceptions. Einmal übersieht ein Verteidiger, der wirklich auf den Ball wartet, weil er Sutton in der Bewegung treffen will. Einmal geht er viel zu spät noch schräg übers Feld. Der war 2 von 7 gegen Pressure.
Nur seine Interceptions.
Genau,
ne? Also
voll auf ihn.
Komplett
der Fumble
auf seine Kappe.
Geht auch voll auf ihn, weil er den Ball erst ewig in der Pocket hält und dann in Jeffrey Simmons reinrennt und den Ball verliert. Da war der dritte Turnover. Mims fummelt einen Punt weg und sie hatten 2 Turnover und Downs spät im Spiel noch. Das war mega, mega sloppy. Reicht dann hier für ein Titans-Team, das einfach noch Zeit brauchen wird. Aber auch hier ein Team, wo wir beide eigentlich gesagt haben, das ist ein Team, das einen Push machen kann, das sich steigern kann. Da hat man jetzt in Woche 1 waren sie da, zumindest offensiv, doch noch ein gutes Stück von weg.
Das gilt auch für die Seattle Seahawks. Die waren offensiv auch noch ein gutes Stück von dem weg, was man vielleicht sein möchte. Sam Darnolds erstes Spiel hätte besser laufen können. Aber auch hier muss man sagen, auch der gegnerische Quarterback, Brock Purdy,
ja.
Der hat das Spiel auch eng halten wollen.
Ja, Purdy, das war wirklich so, solche Spiele hatten wir letztes Jahr öfter von ihm, diese Achterbahnspiele, weil natürlich auf der einen Seite, er hat sehr viel Druck gekriegt von der Seahawks Defense, war sehr, sehr viel Pressure. Er verliert Kittel nach dem ersten Drive und dann Jennings in der zweiten Hälfte, jeweils Kittel Oberschenkelverletzung, Jennings Schulterverletzung. dann sind natürlich auch nicht mehr viele Playmaker da. Und dann hast du auf der einen Seite diese Dinger, wo er wirklich auch Plays macht. Und dann auf der anderen Seite, aber er hatte zwei miese Interceptions. Einmal in Traffic, wo er den Ball nicht hinwerfen darf. Und einmal vom Backfoot gegen Pressure, wo er den Ball dann zu kurz wirft.
Und der hätte aber noch Touchdown. Mehr haben können.
Also, genau, der Touchdown ist
Glück. Den darfst du eigentlich nicht werfen.
Ja, der Touchdown ist Glück. Tariq Woolen mit einem furchtbaren Spiel dann hinten raus. Dann mehrere Big Plays, die auf seine Kappe gehen, inklusive dieser Touchdown.
Obwohl er vorher schon auch positive Big Plays hatte, wo er zum Beispiel Ricky Pearsall den sicheren Touchdown vor der Nase wegschnappt.
Absolut. Früh im Spiel war eigentlich ein positiver Faktor. Hinten raus dann auch bei dem langen Pearsall-Catch sah er nicht gut aus. Ja. Purdy hätte eine beim ersten Drive haben müssen, wo er hochspringt, den Ball versucht im Sprung zu werfen, dadurch natürlich völlig off-Target ist und den eigentlich in die Hände von Ernest Jones wirft. Wie gesagt, er hat auch Plays gemacht und der Kontext, die Umstände sind hier wichtig. McCaffrey war es halt in dem Spiel für die Niners. Das war
kann doch nicht sein. Wir reden die ganze Offseason darüber, wie geht's seiner Achillessehne, wie gut ist er, wird ein bisschen mehr geschont, die draften einen Running Back und traden noch einen weiteren Running Back, dass man davon ausgehen kann, okay, sie lassen es ein bisschen langsamer angehen. Vor allem, dass er nach dem, ich glaube, Donnerstagstraining dann noch Probleme hat.
Mit der Wade, genau. Ja.
Wade. Mhm. Dass er da Probleme hat und alle Fantasy-Owner, die ihn dann an 4 zum Beispiel, wie in unserer Hörerliga, gepickt haben, waren schon voller Panik. Und wie viele Touches hatte der unterm Strich?
31.
Dicker.
31 Touches. Ich glaube, die meisten in Woche 1, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, das ist ja einer der höchsten Werte.
Das ist ja crazy.
31 Touches.
Wollen und ihn kaputt machen.
Er war der Grund, dass die Offense hier, dass die den Ball auch so bewegt haben. Und was man ja dann auch sagen muss doch dazu, das darf aus Niners Sicht niemals so eng sein, dieses Spiel. Du hast halt einen Kicker mit Jake Moody, der, glaube ich, nur noch in dem Team ist, weil sie ihn halt mal in der dritten Runde gedraftet haben. Der verschießt wieder einen Kick und einer wird geblockt. Du hast die Pass-Interference bei 4th and Goal, wo der Ball eigentlich viel zu weit ins Aus geht. Das schenkt den Seahawks den ersten oder ermöglicht den Seahawks den ersten Touchdown. Die hatten so viele Fehler. Die Niners haben den Ball viel besser bewegt als Seattle. Die waren viel produktiver offensiv. Es ist halt dann trotzdem am Ende so eine enge Nummer, weil sie selbst auch viel, viel, viel mehr gravierende Fehler hatten insgesamt.
Und die Rams gewinnen mit etwas Mühe gegen die Houston Texans. Die Rams-Defense positiver Eindruck nach Woche 1. Die Texans Offense haben noch einen ganzen Weg zu gehen, um so gut zu werden wie für meine Predictions notwendig. Und dann haben wir heute noch ein weiteres Spiel. Monday Night Game, ein weiteres NFC North-Duell. Das Debüt von Ben Johnson als Head Coach bei den Chicago Bears. Und das Debüt von J.J. McCarthy als Quarterback bei den Vikings.
Ja, tolle Storylines in dem Spiel. Ich will drauf gucken, was Ben Johnson Caleb Williams mitgibt. Gerade wenn wir wissen, er wird viel geblitzt werden. Wenn er letztes Jahr geblitzt wurde, unter Quarterbacks mit genug Snaps, Platz 21 von 24 in Completion Percentage, Platz 18 in Yards pro Pass, vierthöchste Pressure-to-Sack-Rate. Er hat auch positive Plays gemacht gegen den Blitz, aber da will ich sehen, dass da viel mehr Plan dahinter steckt, dass das, was den Lions gefehlt hat gegen die Packers, dass wir das hier in der Offense sehen, dass er den Ball schneller werfen kann. Darauf bin ich offensiv viel gespannt und auf der anderen Seite klar, McCarthy. Also wir wissen ja letztlich, das Coaching ist gut in Minnesota, das Team ist gut in Minnesota, die Defense ist gut. Jetzt ist halt die Frage, was kriegen wir von McCarthy? Und hier gegen eine Bears-Front, die vielleicht ihnen ein bisschen Probleme bereiten kann. Mal gucken.
Austin Booker-Season, Freunde.
So,
merkt euch den Namen.
Preseason-Superstar, auf jeden Fall. Aber ob sie vielleicht das Run-Game gestoppt kriegen. Dennis Allen, neuer Defensive Coordinator natürlich auch in Chicago. In Coverage, wir wissen noch nicht genau, was mit Jalen Johnson ist, der jetzt ja echt auch länger mit irgendwas zu kämpfen hatte. Klar, kein Jordan Addison bei den Vikings, aber ein Justin Jefferson. Und wenn sie Johnson nicht haben, die Bears, dann wird das, glaube ich, coverage-technisch auch nicht leicht. Deswegen, die Gelegenheiten für McCarthy werden da sein. Und das ist natürlich so ein Woche-1-Spiel. Da bin ich sehr gespannt drauf, was wir da für Woche 2 dann mitnehmen.
Und ich bin überrascht, dass du aus deinem Altersshaming nichts gelernt hast, nachdem Keenan Allen ein tolles Spiel hatte, nachdem Zach Ertz mal wieder einen Touchdown gefangen hat und viele weitere, etwas ältere Spieler, Aaron Rodgers, ein gutes Spiel hat, dass du Adam Thielen hier nicht mal erwähnst. Ich glaube, der wird eine größere Rolle haben, als wir es alle denken.
Ja, zum Start in der Saison, da sind die Beine ja noch frisch. Ne? Das geht dann noch.
Ja. Ich weiß nicht, wie weit du dieses Argument noch so ziehen kannst, wenn man sich den Draft in der Hörerliga von dir anschaut, wo du gefühlt nur alte Männer gedraftet hast.
Das ist die Absicherung.
Und in die Steelers-Offense investiert hast.
Das ist wie, naja, investiert. Das ist,
relativ früher Pick mit Caleb Johnson.
Das musst du ja absichern. Das ist wie dein Jamar also Chase, Offensive Player of the Year.
Ja, ich finde es gut, dass du nur ganz junge Spieler und nur ganz alte Spieler genommen hast, weil dann hast du da, wo die besten Spieler unterwegs sind, in dem Altersspektrum hast du halt zu wenig wahrscheinlich.
Mal schauen.
Ich weiß gar nicht, wie mein, ich glaube, ich habe erst
Woche 1.
Ich habe mein Matchup verloren in der ersten.
Ich glaube, ich führe in Woche 1.
Hä? Du führst?
In Woche 1, ja. Ich glaube, mit 30 Punkten oder sowas vor Monday Night.
Ja, ich verliere aber halt auch einer der Henry und Lamar.
Ja.
Also sorry. Und Garrett Wilson mit 19 Punkten. Naja, und Deebo Samuel mit 19 Punkten.
Reden.
Ich habe noch DJ Moore. DJ Moore muss über 30 Punkte machen. Ja. Also wird nichts.
Gut. Mit eng.
Das war's für Montag, Woche 1.
Jawohl.
NFL-Saison 2015. 15, ja. Ja, Derrick Henry denkt das. 2025 haben wir.
Die Washington Commanders auch.
Die Commanders denken das. Deebo Samuel sah auch gut aus. Hör auf jetzt mit deinem Hass. Das war's für Woche 1. Wir hören uns Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao.